Eine kurze Warnung vorab. In dieser Folge wird das Thema Suizid auftauchen. Bei einigen Menschen kann das negative Reaktionen auslösen. Eine Nummer zum Hilfetelefon gibt es in der Folgenbeschreibung. Hi, ich bin's nochmal, Tim Pomerenke. Wir sind mit unserer Sissy-Geschichte jetzt ja eigentlich durch. Aber da gibt es noch so eine Story, die ich in Wien erlebt habe, die ich gern mit euch teilen möchte. Mich hat das tragische Schicksal von Rudolf, Elisabeths Sohn, irgendwie nicht losgelassen. Und ich habe gemerkt, dass es da einige Leute gibt, denen das ganz genauso geht. Und die sich schon sehr intensiv damit beschäftigt haben. Bei meinen Recherchen bin ich auf einen Wiener Kommissar gestoßen, der es ganz genau wissen wollte. Er hat sogar in der Sache ermittelt und die Geschichte beginnt, wie ich im Auto dieses Wiener Kommissars sitze und wir gemeinsam zum Tatort fahren. Wir gehen gemeinsam einem der größten Mysterien der jüngeren Geschichte Österreichs auf den Grund. Dem Suizid des Kronprinzen Rudolf und seiner geliebten Mary Wetscherer im Jagdschloss Meierling im Jahr 1889. Der Kommissar heißt Helmut Reinmüller und war 44 Jahre lang im Polizeidienst. Um nach Meierling zu kommen, sind wir in seinem silbernen Kombi unterwegs durch den Wienerwald. Und nachdem wir so ein wenig über dies und das gequatscht haben, befrage ich ihn über seinen Beruf. Und es ist faszinierend, dass er sich an jede einzelne seiner Station ziemlich genau zu erinnern scheint. Besser als ich es jetzt tue. Wir sprechen ziemlich intensiv über seine Ausbildung, seine Einsätze als Personenschützer für die Clintons oder den Papst und vor allem, und das war für ihn eine prägende Zeit, seine 17 Jahre als Leiter der Zielfahndung. Auch hier erinnert er sich sehr genau und hat die Zahlen exakt im Kopf. Bei 80 Auslandseinsätzen hat seine Einheit 260 Zielpersonen auf der ganzen Welt festgenommen.
Unglaublich interessant. Ich habe den Job geliebt. Ich bin mit Leib und Herzen Polizist nach wie vor.
Heute ist Helmut Reinmüller im Ruhestand. Aber das Ermitteln kann er noch immer nicht lassen. Es bewegt ihn dieser eine Fall, der vor gut 130 Jahren nicht nur Österreich, sondern ganz Europa erschüttert hat.
Ich war ja jetzt selbst erstaunt, dass man nach 130 Jahren noch immer Details herausfindet oder die Tat rekonstruieren kann, die schon so lange zurückliegt und auch die Möglichkeiten in alten Kriminalfällen zu recherchieren, die natürlich einen extremen historischen Hintergrund haben, ist durch die Archive und durch die Unterlagen auch heute noch möglich.
Es geht um den Suizid des österreichischen Thronfolgers Rudolf. Oder genauer, um ein pikantes Detail dieser Tat. Mit Rudolf in den Tod ging seine erst 17 Jahre alte Geliebte Mary Wetscherer. Ihren Tod, beziehungsweise die Umstände ihres Todes, hat die Krone damals systematisch verschleiert. Deswegen wird bis heute über die Tragödie, die sich 1889 im Jagdschloss Meierling ereignet hat, wild spekuliert. Hat sie sich vergiftet? War sie jetzt ein Opfer oder war sie sogar eine Attentäterin? Bis heute wollen die Menschen die Wahrheit über den Tod von Mary Wetscherer wissen. Aber eigentlich reden wir hier ja über einen Fall für HistorikerInnen. Und Helmut Reinmüller ist Polizist. Er hat es sich auch am Anfang nicht ausgesucht, er wurde irgendwie mit in diese Geschichte reingezogen. Das war 1992, da war er in seiner letzten Station der Ausbildung zum Kriminalbeamten. In der Abteilung für Kunstdiebstahl und Amtsmissbrauch bekam er einen ungewöhnlichen Fall auf den Tisch. Es ging um Grabschändung. Und es war nicht irgendein Grab. Jemand hatte sich an der Gruft von Mary Wetscherer zu schaffen gemacht. Helmut Reinmüller kam zum Tatort und zögerte nicht lang. Er ließ das Grab öffnen. Und die Leiche war weg. Doch nicht nur deswegen war dies ein besonderer Fall für ihn.
Die Begleitumstände waren außergewöhnlich. Die Presse, die vor Ort war und uns verfolgt haben, war außergewöhnlich. Die hohe Anzahl der interessierten Polizeijuristen und Offiziere. Unser Raum waren, glaube ich, 10 Zuhörer und wir zwei haben die Arbeit gemacht. War außergewöhnlich und vor der Tür sind, ich sage einmal, mindestens 20 bis 30 Journalisten gestanden und haben jede Bewegung, die wir machten oder raus und rein sind, mitdokumentiert.
Über wie viele Tage oder Wochen ging das?
3 Wochen lang.
Drei Wochen?
Ja. also war knapp vor Weihnachten beginnend. Meine Kollegen und ich haben natürlich gewusst, dass die Weihnachten für uns gelaufen sind.
Mhm.
Und es war wirklich so, dass bis, glaube ich, 10. Jänner jeden Tag Schlagzeile war.
Das heißt, es waren die drei bestdokumentierten Wochen Ihres Berufslebens wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Genau.
3 Wochen haben die Ermittlungen gedauert. Dann gab es einen Hauptverdächtigen. Helmut Flatzelsteiner, ein Möbelhändler aus Linz. Geht gut los, oder? Ich konnte es kaum fassen. Was für eine Story. Flatzelsteiner hatte die Leiche schon eine Weile, sprichwörtlich, im Keller. Also, Leiche ist nicht ganz richtig, eigentlich waren es nur noch Knochen. Und diese Knochen lagen dort schon Monate rum, bevor die Spuren am Grab überhaupt bemerkt wurden. Flatzelsteiner hatte die Knochen inzwischen obduzieren lassen. Und nun war der glückselige Hobbyarchäologe wahnsinnig stolz, selbst die wahre Todesursache von Mary Wetscherer herausgefunden zu haben. Und das sollte jetzt die ganze Welt wissen. Also kontaktiert er mit seinem Sensationsfund einen Journalisten der Kronenzeitung. Und der war auch der gleichen Meinung wie Flatzelsteiner. Das ist eine super Geschichte. Also macht er einen Deal mit ihm, zeigte den Möbelhändler aber auch direkt an. Und trotzdem wäre der gelingte Grabräuber um ein Haar sauber aus der Sache herausgekommen. Hätte er nicht einen entscheidenden Fehler gemacht.
Es war so, dass der Helmut Flatzelsteiner beim Zumachen des Grabes eine Taschenlampe, und zwar damals waren noch so alte Taschenlampen, die haben vorne ein Blinklicht gehabt und unterhalb eine Neonröhre. Und der vorderste Teil dieses Blinklichts ist in die Gruft hineingefallen. Und nachdem dieser Grabstein aber unglaublich schwer ist und unheimlich schwierig zum Öffnen ist, er hat das mit einer Eisenstange und mit 2 Wagenheber gemacht, hat er nicht mehr eine Stunde investieren wollen und hat gesagt, ich lasse das drinnen und egal. Wir haben das natürlich gefunden, sichergestellt und dann bei der Standardamtshandlung haben wir auch Hausdurchsuchungen durchgeführt bei ihm, Personsdurchsuchung, und bei der Durchsuchung des Autos habe ich die Taschenlampe gefunden. Ah. Er hat sie nicht weggeschmissen, weil sie funktioniert hat. Den vorderen Teil, der war nicht wichtig für ihn. Ja?
Und hätte er sich aber nochmal darum gekümmert, die Stunde oder wie lange es gedauert hätte, hätte man ihn vielleicht gar nicht gefunden?
Hätte man ihm das nie nachweisen können, dass er der Grabräuber ist. Weil er hätte es ja sonst nicht zugegeben.
Ja, ja, und hätte es auch nicht müssen.
Genau. Die Kronenzeitung hat erkannt, dass sie jetzt quasi blamiert sind, dass sie den Grabräuber unterstützen mit seiner Geschichte und veröffentlicht haben.
Mhm.
Und ab dem Zeitpunkt haben wir als Polizei endlich arbeiten können, ohne dass uns die Medien beeinflusst haben. Also ich habe dann nicht mehr gelesen in der Zeitung, was ich mache oder nicht mache.
Mhm.
Und dieses Geständnis von ihm war auch sehr interessant. Wir haben natürlich jetzt die Beweise in der Hand gehabt, haben ihn vorgeladen für den nächsten Tag. Er musste von Linz runterfahren mit dem Zug. Somit haben wir um 11 vereinbart bei uns im Büro. Und wie ich in der Früh in die Arbeit komme, hole ich mir die Zeitung und lese in der Schlagzeile: Helmut Flatzelsteiner, Grabräuber, gesteht Grabraub und wird heute bei der Polizei ein Geständnis ablegen.
Und dann konnten Sie ihn schon erwarten.
Also das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wusste, es kommt jemand zu mir, der wird geständig sein, und ich habe es in der Zeitung gelesen.
Ja, okay, das ist eine eigenwillige Situation.
Ja, absolut.
Wenn ich da schon mal mit einem echten Kriminalisten sitze, muss ich natürlich dem Protokoll folgen. Die Tat haben wir jetzt ja. Kommen wir zum Motiv.
Mich würde ja interessieren, warum hat der Flatzelsteiner, was hatte der für ein Interesse an der ganzen Sache?
Flatzelsteiner war eigentlich geschichtlich interessiert und zur Mary Wetscherer hat es tatsächlich einen Versuch gegeben, sie zu exhumieren und wirklich wissenschaftlich zu untersuchen. Da war ein gewisser Bankel, ein Professor Bankel, ein Pathologe, verantwortlich, der an die Familie herangetreten ist und an den Stift Heiligenkreuz und den Vorschlag unterbreitet hat, das zu machen. Und beide waren einverstanden mit der Auflage, das in Ruhe, ohne Öffentlichkeit und ohne Spektakel durchzuführen. Und dann hat es leider Gottes ein Redakteur der Kronenzeitung erfahren, hat sich dort angeboten, das zu finanzieren, mit der Option, eine Exklusivgeschichte zu machen. Mhm. Dann hat es begonnen, immer mehr bekannt zu werden. Und als der Journalist erkannte, dass jetzt auch andere Medien das möglicherweise berichten werden, hat er sozusagen die Handbremse gezogen und hat einen Bericht rausgegeben, dass die Mary Wetscherer medizinisch, kriminaltechnisch und wissenschaftlich untersucht wird. Und kaum war dieser Bericht draußen, haben die Verwandten und der Stift die Bewilligung zurückgezogen und das war erledigt. Mhm. Der Herr Flatzelstein hat das gelesen in den Medien und hat gesagt, jetzt ist die Chance ewig verschwunden, dass wir das jemals erfahren. Ich bin jetzt schon 60, ich werde das auf keinen Fall mehr miterleben. Und wenn ich es miterleben möchte, dann gibt es nur eine Möglichkeit, ich mache es selber. Und das war sein Motiv, das zu machen mit der Option, festzustellen, an was ist die Mary Wetscherer tatsächlich gestorben.
Hat er das denn richtig professionell gemacht? Oder?
Er hat es wirklich professionell gemacht. Also der Grabraub war unprofessionell, sonst hätte man es ihm nicht beweisen können.
Ja.
Aber er hat tatsächlich die Untersuchungen von anerkannten Spezialisten durchführen lassen unter einem Pseudonym. Und die Testergebnisse und die Gutachten waren eindeutig. Ja. Mhm. Also der Kopf, und das war das primäre Ziel, mit der Schussverletzung von links nach rechts war dokumentiert. Und die Todesursache dieser Leiche in diesem Sarg war eindeutig ein Kopfschuss. Und mehr wollten wir eigentlich gar nicht wissen. Das war eigentlich immer das Kriminalrätsel. An was ist die Mary Wetscherer tatsächlich gestorben?
Ja, Sie sagen gerade, das mehr wollten wir nicht wissen. Also
ja, die Bevölkerung, die Kriminalgeschichte war ja nicht gelöst bis dorthin.
Ja.
Niemand wusste, an was ist sie wirklich gestorben. Ist sie erstickt worden? Hat sie sich selbst erschossen?
Okay, das hatte ich nicht erwartet. Wir sind ziemlich vom Thema abgekommen. Denn eigentlich wollten wir über Rudolf und Mary Wetscherer reden. Deswegen war es gutes Timing, dass wir nach einer ziemlich kurzweiligen Fahrt jetzt in Meierling angekommen waren. Über den Grabräuber Helmut Flatzelsteiner quatschen wir einfach später weiter. Jetzt wollen wir erstmal hören, wie hat Helmut Reinmüller, der Kommissar, die Vorgänge im Jagdschloss rekonstruiert? 130 Jahre nach der Tat und 26 Jahre nach den neuen Funden. Ich weiß nicht, ob ihr diese kleinen österreichischen Örtchen kennt. Eher so ein paar versprengte Häuser an einer Schnellstraße. In etwa so sieht Meierling aus, unauffällig zwischen den Hügeln gelegen. Für gewöhnlich ist hier nicht so wahnsinnig viel los. Aber 1889 spielte sich hier das Drama um den Kronprinzen und seine Geliebte ab. Als wir ankommen, gehen wir erstmal über einen großen Parkplatz. Wie gesagt, es gibt immer noch viele Leute, die sich für diese Geschichte brennend interessieren und für die genau das hier der Ort ist, um sich zu informieren. Wir wollen jetzt auch mehr wissen. Aber bevor Helmut Reinmüller für uns die Tat rekonstruiert, wollen wir erstmal den Ort des Geschehens kennenlernen.
Wir stehen jetzt hier vor dem Jagdschloss im Museum Meierling. Natürlich das umgebaute Jagdschloss. Ja, es ist natürlich hier unglaublich ländlich. Es sind ein Hügelland. Es war damals sehr, sehr beliebt, diese Gegend für die Jagd, für die kaiserliche Familie. Es ist sehr, sehr viel grün und damals 1888, 89 waren natürlich ganz, ganz wenige Häuser hier rundherum. War ein sehr kleiner Ort und diese ehemalige Kirche war das absolute Zentrum von dieser Ortschaft.
Wenn man auf das Schloss zugefahren ist, wie sah das aus? Wie hat sich das dargestellt?
Es ist, wenn man von oben sieht, es ist quasi in sich geschlossenes Gebäude. Ein bisschen rechteckig gesehen, mit einem Innenhof. Man konnte von der Südseite und von der Ostseite je durch ein Tor mit der Kutsche hineinfahren. Die Ostseite, das war der Haupteingang mit einem entsprechenden Zufahrtsweg. Gesichert wurde es außen noch mit einer Mauer. Zusätzlich, also nicht nur die Häuser mit Gitter versehen, sondern auch außenliegend mit entsprechendem Haus. Und Das war der obere Teil. Der untere Teil war außerhalb des Schlosses gelegen, so quasi Nebengebäude. Und da war eben dieses Coburg-Schlössel, das war das Hauptstück. Und ganz wichtig war auch dieses Telegrafenamt, um die Kommunikation mit Wien aufrechtzuerhalten. Und rechts davon gelegen war einfach nur damals auch dieser Meierlinghof, der ausschließlich für das Personal die Unterkunft geboten hat und auch für die Jagdgäste entsprechende Gästezimmer vorhanden waren.
In den Nebengebäuden wohnten Rudolfs Jagdgäste. Und nicht direkt, und das ist wichtig für die Geschichte, im Jagdschloss. Das gucken wir uns jetzt genauer an, beziehungsweise die Kapelle, die dort heute steht. Denn der Ort des Geschehens wurde nach der Tat zügig umgebaut. Die Krone ließ damals nichts anbrennen. Aber dazu kommen wir später. Wie dieser Tatort damals ausgesehen hat, das rekonstruiert für uns jetzt Helmut Reinmüller.
Also wir sind jetzt durch die Haupteingangstür der Kirche in den Innenraum der Kirche gegangen. Vor uns ist ein wunderschöner Altar mit Säulensysteme. Links ein Gebetsraum und rechts der Zugang zum Museum zu sehen. Wenn man zurückblickt, auch ein hohes Gebäude, Kirchenkuppeln mit entsprechend schönen Fenstern. Das heißt, wir sind jetzt quasi am Ort des Geschehens angekommen. Wir, die Polizisten, sagen dazu auch da dort. Hier ist das Geschehen und hier, wo sie tatsächlich diesen schönen Altar sind, ist das Bett gestanden, in dem sowohl Kronprinz Rudolf als auch Mary Wetscherer das Leben verloren haben.
Nicht so schnell. Das Ende der Geschichte kennt ihr ja bereits. Wir wollen von Helmut Reinmüller wissen, was ist hier passiert? Wie lief alles wirklich ab? Deshalb hören wir uns die Geschichte jetzt nochmal ganz von vorn an.
Im Jagdschloss sind beide gemeinsam angekommen. Das heißt, der Kronprinz Rudolf ist knapp vorher bei einer Kreuzung ausgestiegen, hat die Kutsche verlassen, ist zu Fuß zum Osttor gegangen, wo er vom Hausverwalter und Schlossverwalter Zwerger empfangen wurde. Und er schreibt in seiner Gedenkschrift, ihm ist aufgefallen, dass Kronprinz Rudolf offensichtlich in seiner rechten Manteltasche eine Pistole mit sich führte. Mary Wetscherer ist auf der anderen Seite quasi durch dieses Südtor mit der Kutsche gefahren und die beiden Damen, die in der Küche waren, haben gesehen, eine schwarze Dame steigt aus der Kutsche vom Bratfisch und geht quasi in die Räumlichkeiten des Jagdschlosses. Rudolf hatte noch dazu für 29. zwei Jagdgäste eingeladen. Das war eben die offizielle Begründung, dass er nach Meierling fährt und dort mit seinen Kollegen auf die Jagd geht. Insgeheim hat er natürlich das Treffen mit Mary geplant und auch schon seinen Selbstmord und auch den Tod von Mary Wetscherer zu dem Zeitpunkt geplant.
Rudolf hatte sich das Ganze gut überlegt. Kein Wunder. Über seinen Suizid hatte er, das ist belegt, schon länger nachgedacht. Ihr habt im Podcast über seine schwere Kindheit gehört. Das Leiden unter den sadistischen Erziehern. Rudolf war ein sensibler Mensch mit liberalen Ansichten. Doch weder konnte er sich politisch verwirklichen, noch gingen seine Eltern, Franz Josef und Elisabeth, auf seine emotionalen Bedürfnisse ein. Rudolf plagten physische und psychische Leiden. Seine Langzeitgeliebte Mitzi Kasper wollte von seinem Plan eines gemeinsamen Suizids nichts wissen. Bei der erst 17-jährigen Mary Wetscherer, die sich in den Prinzen verliebt hatte, hatte er mehr Glück.
Die Nacht haben sie dann dort gemeinsam verbracht. Am nächsten Tag, es war dann 9 Uhr, sind die Gäste, die beiden Jagdgäste, Graf Hojosch und Prinz Coburg, eingetroffen und haben sich mit Kronprinz Rudolf getroffen zum Frühstück in dem berühmten Billardzimmer. Und das war der erste Zeitpunkt, wo er ihnen mitgeteilt hat, er ist verkühlt, er fühlt sich nicht wohl und er kann an der Jagd nicht teilnehmen.
Für Rudolf fiel damit nicht nur die Jagd aus, sondern auch ein abendliches Event am Hof. Dorthin hatte er eigentlich mit Prinz Coburg reisen wollen. Der fuhr nun allein nach Wien und der Rest blieb am Jagdschloss.
Graf Hojosch ist dann etwas später zurückgekommen von der Jagd, ist in seine Unterkunft gegangen zum Meierlinghof und war mit Kronprinz Rudolf um 19 Uhr zum Abendessen im Billardzimmer verabredet, ist dort pünktlich hingekommen. Sie haben ein einfaches Mahl genossen, haben nur zu zweit einige Stunden verbracht und um 21 Uhr hat Rudolf dann gemeint, er möchte gerne abbrechen, er fühlt sich nicht wohl, er möchte sich zurückziehen. Aufgrund dessen ist natürlich Graf Hoyosch in seine Unterkunft in den Meierlinghof gegangen. Und was er nicht wusste, ist, dass Kronprinz Rudolf Mary Wetscher aus dem Zimmer abgeholt hat, zurückgekehrt ist zum Billardzimmer und dort gemeinsam einige schöne Stunden verbracht haben. Bratfisch, der ja bekanntlicherweise auch sehr gut gesungen hat und auch gepfiffen und gejodelt hat, hat sie gut unterhalten. Loschek hat sie bedient, sprich, sie haben dort gegessen, getrunken.
Schon krass, oder? Sowas macht man ja nicht spontan. Rudolf hatte sich den Ablauf erschreckend gut überlegt. Und dieser Abend war für ihn und Mary Wetscherer als letztes gemeinsames Abendessen geplant.
Wie sie dann in das Zimmer sich zurückziehen und auch Loschek in das gegenüberliegende Zimmer, sagt Loschek aus, er hat die beiden Herrschaften gehört, sie haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Er hat gehört, dass sie auf waren, dass sie gesprochen haben, aber er konnte nicht verstehen, was sie tatsächlich miteinander gesprochen haben. Offensichtlich hat Mary Wetscherer diese Zeit genutzt, um ihre Abschiedsbriefe zu schreiben. Die Briefe sind ja erst später aufgetaucht, sind bekannt inhaltlich. Und auf einen der Briefe ist mir noch aufgefallen, dass der an den Bruder gerichtet ist, dass Mary offiziell, also offensichtlich sehr emotional war beim Schreiben dieses Briefes. Man merkt auch auf den Inhalt, dass sie den Bruder offensichtlich sehr geliebt hat. Und da gibt es am Ende des Briefes eine Position, wo die Tinte in einem Kreis zerronnen ist. Und ich glaube und auch andere Experten glauben, dass Mary offensichtlich geweint hat und dass ihr beim Schreiben dieses Briefes eine Träne auf den Brief gefallen ist und der die Tinte zum Zerrinnen gebracht hat.
Noch schöpft niemand Verdacht, was die beiden vorhaben. Alles ist perfekt inszeniert. Alle sind irgendwie beschäftigt, während die zwei ungestört im Jagdschloss sind. Es ist schon etwas gruselig, wie cool man bleiben kann, wenn man weiß, was auf einen zukommt.
Die Nacht geht vorbei. Am nächsten Tag, es ist jetzt der 30. um 6.30 Uhr, schreibt Loschek, Kronprinz Rudolf kommt zu ihm in das Zimmer, fordert ihn auf, die Kutsche einspannen zu lassen. Offensichtlich meint er, Mary Wetscherer wird jetzt nach Wien zurückfahren. Parallel dazu schreibt Zwerger, der Hausverwalter. Zu Zwerger hat er die Anordnung gegeben, dass er das Frühstück etwas verschieben will. Es war ja bekannt, dass Coburg zurückkommt aus Wien um circa 9 wie am Vortag und Graf Hoyosch war ebenfalls um 9 Uhr zum Frühstück mit ihm verabredet. Beide verlassen dieses Gebäude Richtung Ausgang zum Hof und dann fallen die Schüsse. Loschek läuft sofort zurück, merkt noch vor der Tür den Geruch des Schwarzpulvers. Damals wurde die Munition noch mit Schwarzpulver geladen, klopft an die Tür, möchte öffnen und es meldet sich nicht mehr. Keiner öffnet die Tür, es herrscht Stille in den Raum. Und was macht Loschek? Und auch Zwerger soll damals schon anwesend gewesen sein mit ihm. Sie überlegen sich, die Tür aufzubrechen. Prinz Coburg kommt, fordert Loschek auf, die Tür aufzubrechen und der schlägt mit einer Hacke die Türfülle, die Verkleidung ein, greift mit der Hand nach innen, sperrt von innen die Tür auf, also es war eindeutig verschlossen, und öffnet die Tür.
Bis hierhin hatten alle Anwesenden die Tage so ziemlich identisch geschildert. Aber das änderte sich nun. Und jetzt fängt auch das große Verwirrspiel darum an, was wirklich geschehen ist.
Die Aussagen gehen dann schon erstmalig komplett auseinander. Laut Aussagen Graf Hoyosch geht nur Loschek in das Zimmer, findet die beiden Toten auf dem Bett, links liegend Mary Wetscher am Bett, rechts Rudolf, und schaut sich das Geschehen näher an und behauptet, dass Mary Wetscherer offensichtlich den Kronprinzen mit Cyankale vergiftet hat. Was natürlich überhaupt nicht übereinstimmt mit den Aussagen von Loschek, der ja vorher gesagt hat oder dokumentiert hat,
Er hat die Schüsse gehört, er hat das Pulver gerochen und er hat sofort festgestellt, dass beide durch eine Schusswaffe gestorben sind, und er bezeichnet auch es im Detail. Mary Vetschera wurde vom Kronprinzen erschossen und anschließend hat er sich selbst durch einen Kopfschuss das Leben genommen.
Das sind schon zwei ziemlich unterschiedliche Versionen. Und ihr könnt euch denken, dass am Hof die des Grafen landet und nicht die des Kammerdieners.
Und diese Geschichte wird letztendlich der Kaiserin zuerst und auch dem Kaiser von Graf Hojosch so dargestellt, dass Mary Vetschera tatsächlich den Kronprinzen mit Zyankale getötet hat. Aus Eifersucht war das Motiv, laut seiner Aussage.
Doch nicht nur das Kaiserpaar bekam die Nachricht. Auch Helene, die Mutter von Mary Vetschera, war gerade bei der Kaiserin. Das klingt ein bisschen wie gute Fiction, ist aber eigentlich ziemlich leicht zu erklären. Helene war dermaßen verzweifelt auf der Suche nach ihrer Tochter, dass sie Kaiserin Elisabeth selbst um Hilfe bitten wollte. Nun hatte sie die Nachricht gehört und bittere Klarheit, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Aber sie merkte auch, dass das, was geschehen ist, so nie hätte geschehen dürfen, wenn es nach der Krone geht.
Sie hatte seit 2 Tagen versucht, ihre Tochter zu finden. Sie hatte den Polizeipräsidenten eingesetzt, sie hatte den Ministerpräsidenten ersucht um Hilfe. Man hat am Anfang begonnen zu sagen, ja, sie ist vermisst. Wir behandeln das als Vermisstenfall. Und Helene hat aber immer behauptet, meine Tochter wurde vom Kronprinzen entführt und sie ist nicht vermisst. Sie hat wirklich gekämpft, um Mary zu finden. Und jetzt, wo sie bei der Kaiserin war, als letzte Option direkt mit ihr zu sprechen und sie um Hilfe zu bitten, kann ja die Kaiserin nur mehr mitteilen, dass ihre Tochter tot ist, und teilte auch mit, dass Mary nicht nur tot ist, sondern sie soll auch den Kronprinzen getötet haben mit Zyankale. Helene ist entsetzt, geht sofort nach Hause, bindet die Familie ein, und dann kommt ein Vertreter vom Kaiserhaus und teilt ihr mit, noch einmal, dass Mary den Kronprinzen getötet hat, und fordert sie sogar auf, Wien zu verlassen, weil Wien für sie und die Familie nicht mehr sicher ist. Und Helene lässt sich breitschlagen und verlässt tatsächlich mit dem Abendzug Wien Richtung Venedig, bleibt aber in der Mitte der Strecke quasi stehen, sagt sich, Mary kann keine Mörderin sein, da stimmt irgendwas nicht, und steigt quasi in der Steiermark aus dem Zug und beschließt, am nächsten Tag wieder nach Wien zurückzukehren.
Dem Hof ging es darum, den Schaden zu begrenzen. Das finde ich schon ziemlich krass, wie in so einer Situation überhaupt kein Platz für Trauer bleibt, sondern der erste Reflex erstmal Machterhalt ist. Es wurde schnell gehandelt und komplett eiskalt.
Die kaiserliche Familie hat jetzt natürlich sofort eine Kommission, eine Hofkommission eingesetzt. Es sind Fachleute rausgefahren nach Meierling, um den Sachverhalt festzustellen, was ist dort wirklich passiert. Und einer der ersten, der dort eingetroffen ist, war ein Gerichtsmediziner, ein Leibarzt vom Kaiser, der natürlich beide Leichen gefunden hat, untersucht hat und festgestellt hat, Mary Vetschera wurde erschossen und Kronprinz Rudolf hat sich selbst das Leben genommen. Und erst einen Tag später, es war ja dann schon Mitternacht oder später, wie er nach Wien zurückgekommen ist, hat dann der Kaiser tatsächlich erfahren, was Sache war, oder Hojosch hat es ihm tatsächlich in Wahrheit erklärt, was passiert ist, und man hat einfach nur versucht, dem Loschek irgendwie die Verantwortung in die Schuhe zu schieben und die Tat quasi, den Selbstmord von Rudolf zu vertuschen und es Mary Vetschera zuzuschreiben.
Rudolf schien sich alles sehr gut überlegt zu haben. Nach außen sah alles nach einem Jagdausflug aus. Nichts Ungewöhnliches. Und dann fielen die Schüsse. Für den Hof ging es nun darum, den Schaden möglichst gering zu halten. Helmut Reinmüller schildert uns die aufwendige Vertuschungsaktion der Krone.
Ist eigentlich unvorstellbar, dass Kronprinz Rudolf schon einmal Selbstmord begangen hat. Das war schon der erste große Skandal für das Kaiserhaus, weil ja damals ein Selbstmörder nach dem kirchlichen Recht ja nicht einmal mit Ehren bestattet werden durften. Das heißt, die erste Abwendung war der Selbstmord von Kronprinz Rudolf. Und da hat man sich einfach beschlossen, nachdem festgestanden ist, es ist ein Tod durch eine Schussverletzung und Selbstmord von Kronprinz, dass man das eingesteht. Allerdings mit einer Entschärfung. Man hat dann durch Gutachten, durch Gerichtsmediziner dokumentiert, Rudolf war krank, er hatte eine Geisteskrankheit, sein Gehirn hatte eine Veränderung aufgewiesen und man hat ihm letztendlich eine Verwirrung zugeschrieben und diese Verwirrung verantwortlich gemacht für seinen Selbstmord.
Einen Selbstmord kriegt die Krone so vermittelt, aber ein Mord ist eine andere Nummer, besonders wenn der Mörder der Kronprinz ist.
Dass Mary Wetscherer am gleichen Ort gestorben ist, dass sie offensichtlich von ihm erschossen wurde, das wurde komplett verduscht. Das heißt, die Kommission, die dann tätig war, hatte die Aufgabe, Mary Wetscherer vom Tatort zu entfernen, sie in einen Nebenraum zu legen und sie ist dort letztendlich 40 Stunden ungefähr gelegen, abgelegt worden und erst dann wurde dieser Fall bereinigt, indem man behauptet hat, Mary Wetscherer hat sich ebenfalls selbst erschossen außerhalb des Jagdschlosses und man hat dann einen Weg gefunden, um sie rasch und schnell in Heiligenkreuz zu bestatten.
Was man nicht vergessen darf, Österreich war zu dieser Zeit ein autoritär geführter Staat. Und das zeigte sich nun deutlich, als der gesamte Machtapparat in Bewegung kam.
Auch hier hat der Ministerpräsident Taffé eine Strategie entwickelt, indem er erstens den Polizeipräsidenten Kraus eingebunden hat, der ja weder örtlich noch sachlich für Meierling zuständig war. Eigentlich eine interessante Situation. Auch die Situation, dass die Familie des Kaisers durch ein eigenes Gericht vertreten wurde, das ist das Obersthofmarschallamt, war ausschließlich für Kriminalfälle der Kaiser zuständig. Das heißt, man hatte das alles selbst in der Hand. Und Taffé hat dann auch den Bezirkshauptmann Oser, der örtlich zuständig war für Meierling, angewiesen, sich darum zu kümmern, dass dieser Selbstmord von Mary Wetscherer außerhalb des Jagdschlosses offiziell stattgefunden hat. Und er musste auch die entsprechenden Dokumente anfertigen, um das Ganze zu dokumentieren.
Diese ganze Geschichte ist ohnehin schon ziemlich hart. Aber wie die Krone hier alles managt und mit der Familie Wetscherer umgeht, ist ziemlich übel.
Der nächste Schritt war auch, die Familie Wetscherer einzubinden. Und auch hier wurde sie mit Anführungszeichen, die Mutter, die Helene, dazu aufgefordert, sich den kaiserlichen Vorschlägen zu anzupassen und sie musste eben zustimmen, dass ein Vertreter der Familie, Graf Stockau, vor Ort geht und den Bezirkshauptmann Oser vor Ort unterstützt bei der raschen und schnellen Beerdigung von Mary Wetscherer und zwar am Friedhof vom Heiligen Kreuz. Und es wurde ja nicht erlaubt, dorthin zu reisen und es wurde ja nicht erlaubt, die Leiche nach Wien zu überstellen und in Wien zu beerdigen.
Die Polizei half damals kräftig mit, den Mord zu vertuschen. Aber kann man so eine Tat wirklich so einfach deckeln? Rudolf hatte angeordnet, dass der Fernmeldeposten in Meierling unbesetzt bleiben würde. Und bis die Journalisten zum Jagdschloss rausgefahren waren, dauerte es auch seine Zeit. Wir sind im Jahr 1889. Es war jedenfalls ausreichend Zeit für die Krone, um ein schönes Verwirrspiel aufzuziehen.
Die Presse war natürlich hochsensibel. Dass Kronprinz Rudolf tot ist, hat eine riesen Schlagzeile ausgelöst in den Medien. Die Medien sind natürlich an das Kaiserhaus herangetreten und wollten nähere Umstände wissen. Und das wurde ihnen am ersten Tag vollkommen untersagt. Das heißt, wenn man sich die Zeitungsberichte vom 30. anschaut mit den Abendausgaben, sind unterschiedlichste Angaben in den Medien. Man spricht von Jagdunfall, man spricht von sogar einem Zugsunglück, man spricht von einem Herzversagen, aber man weiß es nicht. Erst am nächsten Tag, wo man sich geeinigt hat, den Selbstmord von Rudolf zu akzeptieren, schreibt auch die Presse offiziell über den Selbstmord von Kronprinz Rudolf, aber natürlich kein einziges Wort von Merewetscherer.
Auf welche handfesten Probleme die Presse gestoßen ist, verdeutlicht die Geschichte eines Journalisten, der sich auf den Weg gemacht hatte, mehr über die Vorfälle in Meierling zu erfahren.
Ein Journalist geht in ein nahegelegenes Lokal und befragt dort den Wirten und die Gäste, habt ihr die Merewetscherer gesehen, wisst ihr, was mit ihr passiert ist? Ein Polizeiagent hat davon erfahren, hat das den Polizeipräsidenten Kraus gemeldet und der hat dann tatsächlich den Journalisten zu sich vorgeladen und hat ihn dann einvernommen und sogar eine Zeit lang auch festgehalten. Also man erkannte schon, wie brisant die Situation ist. Ja.
Eine Geschichte kann man umdeuten, aber eine Leiche bleibt eine Leiche. An ihr waren die Spuren der Tat ziemlich sichtbar. Deswegen musste die Leiche auch unbemerkt verschwinden.
Und dann ist natürlich die Situation entstanden, wenn man den Leichnam von Merewetscherer dort entfernen will, wie macht man das am besten und unauffällig? Und hier ist eben die Idee geboren worden, die Vertreter der Familie mussten gemeinsam mit zwei Polizeiagenten dorthin reisen. Wie gesagt, 40 Stunden ist Merewetscherer abgelegt worden in einen nicht bekannten Raum. Gerichtsmediziner und Loschek und Angehörige dieser Kommission haben dann letztendlich und ganz vor allem die zwei Verwandten von Mere, der Alexander Baltasi und Graf Stocker, dokumentieren, dass sie Mere abgeholt haben, dass sie den Leichnam gewaschen haben, dass sie den Leichnam bekleidet haben und letztendlich zu einer offenen Kutsche, man durfte ja keinen Leichenwagen verwenden, in den Hof getragen haben und sie dort hingesetzt haben. Die Oberbekleidung war ein schwarzer Mantel und dieser berühmte schwarze Hut mit Straußenfedern. Und man hat Mere letztendlich als Sitzender in der Kutsche transportiert. Die zwei Verwandten sind links und rechts von ihr gesessen und haben sie gestützt, dass sie natürlich nicht nach vorne oder nach hinten umfällt.
Sie schafften die Leiche zum nahen Friedhof Heiligenkreuz, wo sprichwörtlich die Wahrheit begraben wurde.
Letztendlich ist am nächsten Tag um 9 Uhr das Grab fertiggestellt worden. Ein Vertreter von Heiligenkreuz ist mit den Verwandten hinaufgegangen, mit den zwei Polizeiangehörigen. Und man hat dann Merewetscherer noch in der Totenhalle quasi entkleidet. Das heißt, der Mantel wurde entkleidet und dann wurde sie eingesegnet und letztendlich in dem einfachen Holzsack draußen in der Selbstmörderecke, das war gleich in der Nähe von der Totenkammer, bestattet. Und dann war für die ganzen Beteiligten diese rasche und unauffällige Beerdigung, die tatsächlich niemandem aufgefallen ist, beendet.
Nun war da aber noch die Mutter Helene. Die Krone hielt sie trotz ihres Verlusts von ihrer Tochter fern. Doch ewig ertrug die Mutter das nicht.
Die Mutter Helene war natürlich ein weiteres Opfer dieser ganzen Geschichte. Sie hat ja unheimlich gelitten. Sie konnte ihre Tochter nicht retten. Sie musste den Anweisungen des Kaiserhauses folgen. Und als sie dann im März des gleichen Jahres dorthin kommt, erstmalig zum Friedhof und sieht, wo Mere bestattet ist, entschließt sie einfach, ihr eine Gruft zu errichten und auch eine Kapelle als Gedenkstätte. Das tatsächlich noch im gleichen Jahr umgesetzt wurde. Das heißt, Mere wurde dann exhumiert. Dieser Holzsack wurde in einen schönen neuen Prunksack, der eine hohe Auffälligkeit hat mit den Särgen in der Kapuzinergruft in Wien, einfach hineingestellt und in dieser Gruft bestattet. Aber es ist letztendlich die echte Todesursache von Merewetscherer immer ein Rätsel geblieben, bis zum Grabraub von Helmut Flatzelsteiner.
Bei mir hatten sich jetzt doch einige Fragen angestaut, über die ich mit Helmut Reinmüller auf der Rückfahrt sprechen wollte. Die historische Tat, also die Geschichte um Rudolf und Merewetscherer, hat er ja ziemlich akribisch aufgearbeitet und für mich klingt der Ablauf der Dinge ziemlich plausibel. Ich bin eher bei Helmut Flatzelsteiner hängen geblieben und bei dieser Story um den Grabraub. Auch Flatzelsteiner war damals an der Wahrheit interessiert, ist dabei nur, sagen wir, eher pragmatisch vorgegangen. Aber er hat dabei, und das darf man nicht vergessen, ein entscheidendes Puzzlestück gefunden. Eines, auf das viele sehr lange gewartet haben und ohne das man jetzt bei der Aufklärung lange nicht so weit wäre. Für mich macht das den Eindruck, als hätte er, zwar illegal, völlig klar, aber im Grunde genommen schon im öffentlichen Interesse gehandelt. Oder nicht?
Na, das Interesse war schon von sich aus, weil er wollte ja in die Geschichte als Aufdecker eingehen.
Okay, er wollte selbst den Ruhm auch.
Er wollte selbst den Ruhm, er wollte selbst die Medien. Er wollte ja, er hat ja selbst den Hype ausgelöst in der Kronenzeitung, indem er den Partner gesucht hat und vorgeschlagen hat, das gemeinsam zu veröffentlichen, gemeinsam ein Buch zu schreiben, hinterher gemeinsam zu verkaufen. Und die Kronenzeitung hat ja das letztendlich auch finanziert. Die haben ihm ja die ganzen Auslagen auch rückgegeben.
Mhm. Nur irgendwann konnten sie ihn auch nicht mehr schützen.
Nachdem sie den Grabräuber vor sich hatten, war der Schutz mit der Kronenzeitung und mit dem Rechtsanwalt, der eingesetzt war, war natürlich zu Ende.
Ja.
Und das geringere Ausmaß des Skandals war, den Fokus auf den Grabräuber zu lenken, nicht auf den Skandal der Kronenzeitung.
Ja, natürlich.
Ja, und somit war der Pflanzensteiner der Dumme. Der Dumme, er war der Idiot, er war der Geisteskranke. Und er war auch in der Bevölkerung, also unglaublich, was das für Auswirkungen gehabt hat. Ja. Die Menschen sind dorthin gepilgert zu seinem Geschäft und sind zu Hunderten vor der Auslage gestanden und haben reingeschaut zu ihm.
Ja. Yeah.
Oder wie wir mit ihm nach Linz gefahren sind, hat es eine Situation gegeben, wo wir auf der Autobahnstation einen Kaffee trinken wollten. Ja. Und der Rechtsanwalt und er waren in der Kronenzeitung schon abgebildet. Das war immer in der Früh, die erste Ausgabe. Das gleiche Gewand, also ein Live-Bild noch von der Früh. Und ein Mann gegenüber hat uns erkannt, dass der Flatzelstein und der Rechtsanwalt auf dem Nebentisch sitzt und hat ganz laut gerufen, der Flatzelsteiner ist hier. Ja? Und da ist ein Tumult ausgebrochen, dass wir weg mussten. Ja? Wir mussten ihn schützen. Ich glaube, die hätten ihn geschlagen dort. Ja? Das war unglaublich.
Geschlagen?
Die wollten wirklich, die sind alle auf ihm los, also los, sie haben ihn nicht attackiert, aber da sind plötzlich 4, 5 Leute gestanden und wollten ihn anschauen oder was weiß ich, was die alle wollten. Ne?
Mhm.
Und wir haben dann beschlossen, gehen wir lieber, bevor wir da irgendeinen Tumult auslösen. Ne?
Also er hat schon sein Ziel erreicht, durch diese Aktion auf jeden Fall zu einer Berühmtheit zu werden.
Er ist sehr berühmt worden, allerdings eher negativ gesehen. Ne?
Das ist alles in allem schon eine ziemlich heftige Geschichte, oder? Mary Wetscherer hat die Wahrheit um ihren Tod mit ins Grab genommen. Oder wenn man genauer ist, ein mächtiges, autoritäres System hat dafür gesorgt, dass die Wahrheit mit ihr im Grab verschwindet. Ein feiner, aber ziemlich entscheidender Unterschied. Die Vertuschungsaktion des Kaisers hatte so jedenfalls für mehr als 100 Jahre Bestand. Und sie hätte es wohl auch weitaus länger gehabt, wäre da nicht ein Möbelhändler aus Linz gewesen, der zum Grabräuber wurde. Und ein Kommissar, den ein 26 Jahre alter Fall nicht mehr losgelassen hat. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen und ihr hattet Spaß an dieser Bonusfolge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Tim Pommerenke. Für das Producing zuständig war Andolin Sonn. Für die redaktionelle Unterstützung bedanke ich mich bei Ivy Hase und Luisa Handke. Ebenfalls unterstützt wurde ich von Silvana Katzer und Marie Röder. Ein besonderer Dank gilt meinem Gesprächspartner Helmut Reinmüller. Außerdem möchte ich mich beim Kamel Meierling und beim Stift Heiligenkreuz bedanken.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.